Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Im Bundeskanzleramt ist gerade ein Gipfel der besonderen Art zu Ende gegangen. Angela Merkel traf sich mit den großen Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels und den Herstellern aus der Ernährungsindustrie. Und sie diskutierten darüber, ob die Landwirte unter den derzeitigen Rahmenbedingungen überhaupt eine Chance haben, für ihre Produkte ausreichend hohe Preise zu erzielen. Wir sprechen hier gleich mit dem Sachbuchautor Florian Schwinn darüber, was Dumpingpreise für die Kuh im Stall bedeuten. Außerdem Kohle und Klimawandel. Mehr als 250 internationaler Wissenschaftler haben an Australiens Regierung appelliert, ihren Pro-Kohle-Kurs zu ändern. Die Klimaerwärmung trifft Island in besonderer Weise. Dort schmelzen jetzt die Gletscherhöhlen, was sich auch auf die Trinkwasserversorgung auswirken wird. Schluss mit gefährlich, der Spitzbergentourismus soll sicherer werden. Und im Verbrauchertipp geht's ganz nüchtern in die Küche. Die Stiftung Warentest hat festgestellt, dass bestimmte Geschirrspültabs das Potenzial haben, ganze Service zu ruinieren.
Sie sind im Wirtschaftsraum tätig. Sie müssen natürlich genauso wie die Landwirte ihr Geld verdienen. Sie müssen ihre Kundenbeziehungen pflegen. Und insofern geht es auch hier nicht darum, irgendwelche staatlich verordneten Mindestpreise ihnen aufzuoktroyieren, wie ich manchmal gelesen habe, sondern es geht eigentlich um faire Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren.
Faire Beziehungen zwischen den Bauern, dem Lebensmitteleinzelhandel und dazwischen sind noch die Ernährungsproduzenten. Angela Merkel heute Morgen vor diesem Gipfeltreffen mit den großen Unternehmern des Lebensmitteleinzelhandels, also Rewe, Edeka, Aldi und Co. und den Herstellern aus der Ernährungsindustrie. Die Bundesregierung hatte vorab deutlich gemacht, eine regionale Ernährung geht nur, wenn auch die regional produzierenden Landwirte angemessene Preise erzielen könnten. Die wirtschaftliche Situation der Landwirte ist das eine. Die Situation der Nutztiere ist eine weitere Seite in dieser Diskussion. Florian Schwinn ist freier Journalist und Autor des Sachbuchs Tödliche Freundschaft. Darin beschreibt er die Kulturgeschichte des Zusammenlebens von Mensch und Nutztieren. Mit ihm bin ich jetzt in Frankfurt verbunden. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Herr Schwinn, nehmen wir das Beispiel Kuh. Der Tierschutzbund beklagt, im Gegensatz zum Beispiel von Schweinen gäbe es keinen konkreten Gesetzesrahmen dafür, wie Kühe in deutschen Ställen gehalten werden sollten. Und Kuh ist nicht gleich Kuh. Wo ist da der Unterschied?
Also erstmal hat der Deutsche Tierschutzbund recht, aber den Schweinen geht es nicht besser als den Kühen. Mit einer einfachen Verordnung ist es nicht getan. Kuh ist nicht gleich Kuh, ja, das stimmt. Es gibt die sogenannte Milchkuhhaltung und die Mutterkuhhaltung. Mutterkuh ist jetzt ein irreführender Begriff, wenn man sich da nicht auskennt, weil natürlich auch Milchkühe Mütter sind, sonst gäbe es keine Milch. Die kommt ja erst, wenn das Kalb kommt. Die bekommen aber ihre Kälber weggenommen im Normalfall. Die Milchkühe, während bei den Fleischrinderrassen, die auch meistens noch auf der Weide stehen, die Kälber bei den Kühen bleiben, zumindest im ersten Jahr. Und die Fleischrinder, wie gesagt, sind meistens auch im Sommer draußen. Das sind die, die man draußen sieht. Viele Milchkühe sind das nicht mehr, die sind durchrationalisiert, die sollen möglichst viel Milch geben und deshalb leben die ab dem ersten Kalb in riesigen Laufställen, wo auch die Melkmaschine dann in der Nähe ist.
Was bedeuten Dumpingpreise für Milch und Butter? Das sind ja auch wichtige, sagen wir, Magneten, um die Leute in die Discounter, in die Supermärkte zu ziehen für Milchkühe, für Milchkühe.
Also es bedeutet Stress für den Landwirt, weil er zu wenig Geld bekommt und das gibt er, diesen Stress gibt er dann an seine Kühe weiter, indem er versucht, möglichst viel Milch von jeder Kuh zu bekommen. Das heißt, man stallt Hochleistungskühe auf, die sehr viel mehr Milch geben, als sie zum Beispiel für ein Kalb bräuchten. Ein Kalb braucht so 8 bis 10 Liter am Tag und wir wollen aber 25, 30 bis 60 Liter am Tag. Und das bedeutet für die Kuh, sie bekommt etwas zu fressen, was sie normalerweise nicht fressen würde, nämlich das sogenannte Kraftfutter. Da muss sie nicht so viel wiederkäuen. Wiederkäuen verbraucht Zeit. Ja, durchrationalisierte Hochleistungskuh soll Kraftfutter bekommen und nicht nur Gras und Heu, was sie normalerweise fressen würde. Die Kuh muss 500 Liter Blut durch den Euter pumpen, um 1 Liter Milch zu produzieren. Das heißt, die Hochleistungskühe sind auch mit einem Hochleistungsstoffwechsel verbunden. Und das bedeutet für die Kuh, dass sie jeden Tag auf Hochleistung sozusagen läuft. Ein Stoffwechsel, der immer volle Pulle läuft und keine Ruhe hat.
Welche gesundheitlichen Auswirkungen hat das?
Die Kühe werden krank. Das kann man sich ja gut vorstellen. Gesunde Milchkühe können 15 Jahre, 16, 17 Jahre alt werden und immer noch ein bisschen Milch geben. Aber die heutigen Hochleistungskühe in diesen modernen Laufstellen bekommen oft nur noch 3, 4 Kälber in ihrem Leben. Danach sind sie so krank, dass sie nicht mehr schwanger werden. Und wenn sie nicht mehr aufnehmen, wie der Bauer sagt, dann gehen sie zum Schlachter. Heißt auch, wir trinken vorher Milch von kranken Kühen und essen Butter von kranken Kühen.
Würden höhere Preise denn hier wirklich Abhilfe schaffen?
Ja, zurzeit bekommen die Bauern weniger für die Milch, als sie das kostet, die herzustellen. Die Molkereien wissen ja, dass das Geld aus Brüssel kommt. Wir subventionieren also mit dem Geld aus Brüssel eigentlich die Lebensmittelhersteller und den Handel. Das würde man im normalen Fall Marktversagen nennen und würde sagen, da muss der Gesetzgeber regulierend eingreifen.
Aber ist denn wirklich alles zu regeln mit höheren Preisen?
Also wenn die Verbraucher mehr zahlen würden, wenn die Händler vor allem mehr zahlen würden und die Molkereien mehr zahlen würden, dann ist noch nicht alles getan. Dann müsste man eigentlich noch sagen, so, und jetzt lasst ihr die Kühe im Sommer bitte auch wieder auf die Weide. Ihr organisiert das irgendwie, denn da gehören die hin. Das sind Grasfresser, Wiederkäuer. Und die sollen nicht vom Kraftfutter leben, sondern die sollen einen Weidegang bekommen. Das heißt, man müsste das vorschreiben. Und dann müsste man eben auch die Anzahl der Tiere beschränken, damit jeder Bauer auch so viel Wiesen hat, dass er alle Kühe auch wirklich rauslassen kann.
Und eben auch die Dünge, den die Gülle ausbringen kann.
Genau, und eben auch so viel Land hat, dass er genügend Gülle ausbringen kann. Aber das ist, glaube ich, bei den Milchviehhaltern nicht das Problem. Das ist eher bei den Schweinebauern das Problem.
Florian Schwinn war das. Vielen Dank für diese Informationen. Er ist Autor des Sachbuches Tödliche Freundschaft, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir ohne sie nicht leben können. In Australien haben die Waldbrände seit September mehr als 10 Millionen Hektar Land zerstört. Das wäre eine Fläche ungefähr so groß wie Belgien. Am Wochenende bedrohten mehrere Feuer die Hauptstadt Canberra. Wir kennen die Bilder, wo Kinder unter verhangenem Himmel nur mit Atemmasken auf den Straßen großer Städte spielen. Bei der Klimakonferenz in Madrid im Dezember blockierten Australiens Regierung zusammen mit den USA und Brasilien mehrere Beschlüsse im Kampf gegen den Klimawandel. Jetzt haben sich mehr als 250 internationale Klimaforscher mit einem offenen Brief an die australische Regierung gewandt. Georg Ehring ist unser Experte beim Thema Klimaschutz. Was steht drin in dem Appell?
Erstmal ein Hinweis auf den Zusammenhang zwischen der Klimaerwärmung und den Bränden in Australien. Das wichtigste Argument ist die Erwärmung in Australien, die gemessen ist, seitdem dort Anfang des 20. Jahrhunderts die Klimaentwicklung und Wetterentwicklung gemessen wird. Ungefähr um 1,9 Grad ist es in Australien wärmer geworden. Das ist mehr als in vielen anderen Weltregionen. Und es gibt unterm Strich immer mehr Feuer in Australien. Die Bedingungen für Feuer, für Waldbrände haben sich über die Zeit verbessert durch Trockenheit und eben vor allem die Erwärmung. Mit El Niño-Ereignissen werden die Bedingungen für solche Feuer deutlich günstiger. Und diese extreme Feuersaison ist zustande gekommen, ohne dass ein El Niño zusätzlich befeuernd gewirkt hat. Der Schluss daraus, die Regierung müsse eine langfristige Strategie für mehr Klimaschutz machen. Überparteiliche Strategie wird gefordert. Und das Ziel solle sein, auf Netto Null zu kommen bis zum Jahr 2050. Australien ist davon ganz, ganz weit entfernt. Es gehört zu den pro Kopf gerechnet größten CO2-Emittenten weltweit. Im Jahr 2017 waren es über 15 Tonnen. Damit waren die Australier vor den USA und nur hinter ganz wenigen Ländern wie etwa Katar und Saudi-Arabien, also die großen Ölstaaten. Und unterzeichnet haben das Wissenschaftler vor allem auch aus Australien, aber auch aus anderen Ländern wie etwa China und den USA.
Eine ganz renommierte Riege. Wie ist denn vor diesem Hintergrund die Position der Regierung?
Die steht ganz deutlich unter Druck. Sie haben es gesagt, in Madrid oder der Klimakonferenz haben sie ehrgeizigere Appelle verhindert. Die Regierung verweist auf ihre eigenen Erfolge, die sie sieht im Klimaschutz. Finanzminister Matthias Cormann hat es in der Frankfurter Allgemeinen in der letzten Woche zum Beispiel so formuliert, der erneuerbare Energieausbau gehe schneller als etwa in Deutschland voran. Derzeit kommt etwa ein Viertel des Stroms aus erneuerbaren Energien, der Rest im Wesentlichen aus Kohle. Und im Jahr 2030 soll es etwa die Hälfte sein. In der Tat, Australien ist in der Hinsicht klimatisch sehr begünstigt und man wundert sich, dass es nicht schon wesentlich mehr ist. Es heißt auch, Australien halte seine Ziele aus dem Kyoto-Protokoll ein. Allerdings, so wird eingewandt, mit Emissionsrechten, die die Australier aus anderen Ländern zukaufen. Und negativ ist eben der starke Kohleexport, den Australien ja derzeit gerade mit der Adani-Mine auch vorantreibt. Allerdings, die Kohle, die wird dann verbrannt in anderen Ländern, etwa in Indien, und wird auf die australischen Klimabilanzen gar nicht angerechnet. Und hier heißt es, australische Kohle sei etwas sauberer als die Kohle in anderen Ländern. Ja, das sind dann aber wahrscheinlich Zahlen hinter dem Komma.
Diese große geplante Adani-Mine wird ja Thema auch bei der Siemens-Hauptversammlung sein am Mittwoch. Wie steht es um die Popularität der australischen Regierung?
Die steht durchaus unter Druck, und zwar vor allem Premierminister Scott Morrison selber. Er wurde ja 2019 trotz einer vom Klimawandel dominierten Wahldiskussion, eines Wahlkampfs, wo der Klimawandel im Mittelpunkt stand, gewählt. Und er ist heute wegen seines Verhaltens in der Feuerkrise extrem unbeliebt. Das Image ist so schlecht wie nie seit den Wahlen. Die Regierung ist auch weniger beliebt als die oppositionelle Labour Party, und Morrison steht unter Druck, da zu liefern.
250 internationale Klimaforscher haben einen Appell an die australische Regierung gesandt. Georg Ehring hat erklärt, worum es da genau ging. Islands größter Gletscher, Vatnajökull, so groß wie ganz Berlin, wird im Jahr 2030 verschwunden sein. Das besagen neueste Berechnungen von Wissenschaftlern der Universität Reykjavik. Das hat nicht nur Folgen für die Süßwasserreserven und ein langsames Aufsteigen der Insel, auch die Eishöhlen unter den Gletschern verschwinden. Der längste Eistunnel der Welt ist in Langjökull, Islands zweitgrößtem Gletscher im Westen der Insel. Susanne Lettenbauer war dort.
Slippery, slope and shady.
Es sei rutschig, man solle langsam gehen und nicht hetzen, lautet die erste Warnung von Emilia Arinsbjørnsdóttir, bevor es mit ihr in Islands längste Eishöhle geht. Spikes sind hier Pflicht, denn der Untergrund ist feucht. Es tropft von den Wänden, das Eis fühlt sich nass an, und das im Winter.
Welcome, you are inside of the glacier. I think it's really good to take a moment, actually think about it, realize.
Willkommen im Gletscher. Ich denke, wir sollten uns vergegenwärtigen, dass wir jetzt mitten in einem der größten Gletscher Europas stehen, erklärt Emilia. Vor 4 Jahren kamen die ersten Besucher in die gut 500 Meter lange Höhle auf 1260 Meter. Damals war das Eis über der Tunneldecke noch 25 Meter dick. Heute sind es 15 Meter. Überall tropft es, große Wasserpfützen versperren den Weg. Im Sommer benötigt man einen Regenschirm, erklärt sie. Einen Millimeter pro Tag bewegt sich der Gletscher talabwärts. An den Wänden sind, wie bei Baumringen, die einzelnen Jahre gut zu erkennen. Der Aschestreifen vom Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 zum Beispiel, der den Flugverkehr Europas lahmlegte. Oder der schmale Streifen von 2017, als es viel regnete am Gletscher und die Schmelze besonders hoch ausfiel.
Because glaciers always, you know, melting a bit, especially during the summer. But it should make up, the winter should make up for that.
Gletscher schmelzen natürlich immer, besonders im Sommer. Aber im Winter wird das normalerweise wieder ausgeglichen. Das passiert jetzt nicht mehr.
But this part is not happening.
Besonders in Islands bizarren eisblauen Gletscherhöhlen kann man die Tragik des Klimawandels hautnah erfahren. Als der Tunnel in Islands zweitgrößtem Gletscher Longyearbyen 2015 eröffnet wurde, rechnete man mit einer Betriebsdauer von 15 Jahren. Mittlerweile geht man von 8 Jahren aus, aber auch das sind nur vage Schätzungen. Björn Guthmundsson von der Betreiberfirma Into the Glacier erklärt schriftlich, dass man bereits plane, einen neuen Tunnel am Langjökull zu graben, wenn die jetzige Gletscherhöhle langsam verschwindet. Bis dahin helfen leistungsstarke Pumpen, das Schmelzwasser immer wieder aus dem Tunnel zu entfernen.
So Langjökull lies lower and it's thinner and it's smaller. So it will actually melt faster away than the big.
Der Langjökull bewegt sich recht langsam, ist dünner und kleiner als der Vatnajökull. Deshalb schmilzt er viel schneller als die großen Gletscher. Laut unserer Vorhersagen werden nur noch 10% von ihm bis zum Ende des Jahrhunderts vorhanden sein.
Until the end of this century.
Guthfinner Arthur Geisdóttir, Geophysikprofessorin an der Universität Reykjavik, untersucht seit gut 10 Jahren jedes Frühjahr und im Herbst die 10 wichtigsten Eisriesen Islands. Bis 2300 werden alle verschwunden sein, wie Islands größter Gletscher, der Vatnajökull, mit einer Größe des Stadtgebietes von Berlin. Damit verschwinden auch die Eishöhlen, wenn die Erderwärmung auf 4 Grad steigt, publiziert die Professorin in ihrer neuesten Studie. Ihr Kollege vom Meteorologischen Institut Islands, Thorstein Thorstinsson, war gerade auf einer Expeditionstour.
Die Länge der Gletscher, die geht typisch so 20 bis 50 Meter zurück in jedes Jahr. Das ist ganz typisch für Island. 2019, da war der Rückgang besonders stark. Also wir haben einfach schnell gesehen, dass viel geschmolzen war in diesem Jahr. Es war ein warmer Sommer, viel Sonneneinstrahlung und warme Luft.
Im Frühjahr wurde auch an der Westküste das erste Mal ein Eisbohrkern auf dem Sneefelsjökull gezogen und der Niederschlag des Winters gemessen. Die Aussichten für diesen Gletscher sind ebenfalls nicht gut. Die Prognose für den durch Jules Verne bekannt gewordenen Gletscher, 30 Jahre, danach ist er weg.
Danach ist er weg. Susanne Lettenbauer, überschmelzende Gletscher in Island. Gletscherhöhlen, um genau zu sagen. Die Arktis wird immer beliebter als Touristenziel. Häufig mit einem Kreuzfahrtschiff erreichbar. Neuerdings gab es auch mal das Angebot, per Eisenbahn durch den eiskalten Norden Russlands zu reisen. Oder man nimmt das Flugzeug nach Spitzbergen, wo besonders abenteuerliche Touren locken. Allerdings hat das Folgen für Mensch und Umwelt dort. Unser Skandinavien-Korrespondent Carsten Schmiester weiß mehr.
Motor starten, Helm auf, Gewehr ins Halfter und los geht's. Der Traum von Freiheit und Abenteuer in einer berauschend schönen Welt aus Eis. 2016 hat der Tourismus auf Spitzbergen erstmals den Bergbau als wichtigsten Wirtschaftsfaktor übertroffen. 2018 haben mehr als 70.000 Menschen die norwegische Inselgruppe besucht, auf der nur zwischen 2.500 und 3.000 Leute leben. Allerdings haben inzwischen mehr als 40 Nationen den Spitzbergen-Vertrag von 1920 unterzeichnet, der ihren Bürgern unter Anerkennung der norwegischen Souveränität das Recht auf Arbeit und Handel dort gibt. Das wird zum Problem. Der Tourismusboom hat Spitzbergen zum wilden Norden gemacht, kritisieren viele und meinen damit die Tatsache, dass Fremde auf die Inselgruppe kommen, um ihrerseits als Fremdenführer Geld zu verdienen. Nur längst nicht alle hätten die nötigen Kenntnisse, sagt Ingvild Svinestubring-Gjedde als Ministerin für die Polargebiete. Das müsse sich ändern. Wir wollen die Anforderungen an einen Tourguide überprüfen, damit die Ausflüge sicherer werden. Immerhin müssen diese Guides zum Schutz vor Eisbären Gewehre dabei haben und sollten wie im Schlaf damit umgehen können. Sie sollten auch wissen, wie Mann oder Frau sicher mit dem Schneemobil durch die Gegend saust und was in allen erdenklichen Notfällen zu tun ist. Doch das gelte derzeit längst nicht mehr für all seine Kollegen, sagt Tourguide Erlend Madö. Er findet die Sicherheitsüberprüfung richtig. Das war höchste Zeit. Es passieren viel zu viele Beinahe-Unfälle. Viele sind nicht mit der Natur vertraut und das ist problematisch. Dabei ist Spitzbergen voller Gefahren. Auch und vor allem jenseits des Risikos wilder Schneemobilraserei. Das schmelzende Eis der Arktis treibt die Eisbären auf ihrer Suche nach Nahrung immer näher an Menschen und an ihre Siedlungen heran. Es gibt auch immer mehr Erdrutsche. Ronny Stömnes vom Spitzberger Tourismusverband steht deshalb hinter der Regierungsinitiative für mehr Sicherheit. Wir freuen uns darüber. Das hilft den Fremdenführern, die richtig gut sind und jeden Tag auf die Sicherheit da draußen achten. Künftig werden diese Guides von Behörden zertifiziert. Es wird dann wohl weniger geben und damit auch weniger geführte Touren. Plus schärfere Regeln fürs Herumfahren auf den Inseln und fürs Campen. Auch um die Eisbären nicht zu stören. Einige Insulaner machen sich deshalb Sorgen, dass der Tourismus, der den niedergehenden Bergbau gerade als Einnahmequelle ersetzen könnte, in seiner Wirtschaftskraft schon wieder geschwächt wird. Doch die Regierung hält an ihrem Kurs fest, so Industrieminister Torbjørn Røe Isaksen. Wir wollen, dass Spitzbergen für Besucher interessant bleibt, aber wir wollen nicht so viele wie möglich, sondern nachhaltigen Tourismus.
Der Spitzbergentourismus soll sicherer werden, Carsten Schmiester berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Spinatreste auf dem Teller, getrockneter Kaffee in der Tasse oder auch der Rotweinfleck auf dem teuren Kristall. Wer hier nicht mit der Hand spült, vertraut auf die Arbeit des Geschirrspülers und das Reinigungsmittel, das in der Regel noch durch Spülmaschinensalz und Klarspüler ergänzt wird. Der Handel bietet dafür auch sogenannte Alleskönner an, meist unter der neudeutschen Bezeichnung Multitap zu haben. Wie gut und wie schonend reinigen diese Tabs? Diesen Fragen ist die Stiftung Warentest nachgegangen. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Geschirrspülmittel gibt es in vielen Varianten, als Pulver in Gelkissen oder eben auch als sogenannte Multi- oder All-in-One-Tabs. Die Hersteller bewerben sie als Alleskönner. Die Stiftung Warentest spricht von hochgerüsteten Spülmitteln, die sich nicht nur einfach anwenden lassen, sondern anhand ihrer chemischen Rezeptur meist alle benötigten Komponenten für einen kompletten Spülmaschinengang enthalten, so Cecilia Meusel.
Das heißt Reiniger, Klarspüler, Wasserenthärter und zum Teil auch weitere Zusätze, etwa zum besseren Trocknen. Man kann auch genauso gut mit einem Pulver oder sogenannten Solotab sauber spülen. Die benötigen allerdings zumeist zusätzlich Klarspüler und ab einer Wasserhärte von ca. 6 Grad auch Maschinensalz für die Enthärtungsanlage des Geschirrspülers.
Die Untersuchung zeigt, nur wenn besonders kalkhaltiges Leitungswasser ab einer Härte von 21 Grad in einem Haushalt verwendet wird, kommen auch die Alleskönner mit ihren integrierten Enthärtersubstanzen an ihre Grenzen. Untersucht wurden 14 Multi-Geschirrspültabs und die meisten bekamen den Reinigungsprozess gut oder zumindest befriedigend hin. Dass am Ende der Untersuchung dennoch 3 Produkte durchfielen, hing vor allem mit ihrer mangelhaften Materialschonung zusammen. Mehr als ärgerlich, so die Stiftung Warentest.
Zum Beispiel der Ecoware All-in-One hinterließ derart extreme Beläge in der Maschine, aber auch auf dem Geschirr und den Gläsern, dass unsere Prüfer tatsächlich frühzeitig abbrachen, um den Geschirrspüler nicht zu gefährden. Wir hatten einen Tab, den von Frosch Limonen All-in-One, der ruinierte Silber, verfärbte es zu Goldfarben. Und zu guter Letzt gab es dann noch den Rossmann Domol 12 in 1 Tabs, der hinterließ hässliche braune Beläge auf den Maschinenkörben. Und auch diese lassen sich wirklich kaum entfernen.
Untersucht wurden auch Geschirrspültabs, die mit der Bezeichnung Bio, Eco oder auch Nature daherkommen. Anhand ihrer Rezepturen versprechen die Hersteller einen umweltfreundlicheren Spülgang. In solchen Produkten wird mitunter auf das Sinclair-Anlagen kaum abbaubare Silberschutzmittel Benzotriazol verzichtet. Eine gute Gesamtbewertung bekam hingegen keiner dieser Ökotabs, Cecilia Meusel.
Die hatten zum Beispiel Probleme entweder mit dem Reinigen oder mit dem Klarspülen. Einer auch wirklich mit der Materialschonung. Wenn zum Beispiel durch Spülen aber die Maschine oder auch das Geschirr, Gläser kaputt gehen, dann ist das ja auch nicht nachhaltig. Es muss eben wirklich die Gesamtrezeptur stimmen.
Die besten umweltschonenden Mittel waren DM Denk mit Nature und Domol Eco von Rossmann. Sie erhielten befriedigende Bewertungen. In der Untersuchung vorn lagen Eigenmarken von Supermärkten und Discountern. Warentesterin Cecilia Meusel.
Testsieger war Kaufland K Classic All in One. Aber auch 5 weitere Tabs schnitten gut ab und sie kosten alle 7 Cent pro Spülgang.
Allerdings konnten nicht alle preiswerten Produkte punkten. So sollten Käufer beispielsweise bei der Eigenmarke von Rossmann genau hinschauen. Während Domol Eco noch befriedigend abschnitt, patzten die herkömmlichen Tabs des gleichen Labels bei der Materialschonung.
Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp. Sachsen-Anhalts Energieministerin Claudia Dalbert will die Gemeinden stärker an den Erlösen von Windkraftanlagen beteiligen. Das fordert die Grünen-Politikerin in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU. Profitieren sollten laut Dalbert Kommunen im Umkreis von 5 Kilometern und mit den Erlösen dann gemeindeeigene Projekte finanzieren. Die Ergebnisse des Lebensmittelgipfels gibt's ab 12:10 Uhr hier im Deutschland. Funk. Tschüss, sagt Jule Reimer.